ganz tolle Strände, pinke Strände erlebt, also wirklich, wo der Sand pink ist, ist dunkelrosa, das habe ich auch vorher noch nie gesehen. Atemberaubende Unterwasserwelt, Walhaien, Fische, Schildkröten, also war alles mit dabei, bis hin zu den Komodo Dragons, also man sagt ja auch so die letzten lebenden Dinosaurier quasi. Und die sind ja auch wahnsinnig gefährlich, also verrückt, denen so gegenüberzustehen und denkst so, ja, wenn das Tier dich jetzt attackiert, weil die sind wirklich groß. Also es war ein Erlebnis, die mal wirklich zu sehen.
Sunhild hat die Welt gesehen und ihren großen Traum einer Weltreise erfüllt. Dies ist Teil 2 ihrer Reise. Und wenn du das Gefühl hast, dir fehlt innerhalb der Folge etwas der Kontext, dann empfehle ich dir einmal Folge 240 anzuhören, wo wir über den ersten Teil von Mexiko bis nach Rio de Janeiro sprechen. Der zweite Teil geht gar nicht so gut los. Denn Sunhild stürzt in einem Hostel von ihrem Hochbett, wird ohnmächtig und rennt wochenlang mit einem blauen Auge durch Südkorea. Wie gut, dass sie eine gute Krankenversicherung hat, die sie leider ein paar Mal auf ihrer Reise nutzen musste. Es gibt aber auch viele tolle Momente. In dieser Folge reisen wir durch Japan, Südkorea, Indonesien, Laos, Kambodscha bis nach Australien, wo ihre Reise mit ihrem größten Highlight endet. Mehr zu Sunhild findest du auf ihrem Instagram und auf ihrem Reiseblog. Beides habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Wenn du gerade mitten in der Planung deiner Weltreise bist, dann schau doch gerne mal bei Off the Path vorbei. Im Blog findest du einige hilfreiche Beiträge zur Planung deiner Weltreise oder schau dir unser Buch Abenteuer Weltreise an. Dieses kannst du aktuell mit all unseren anderen Büchern gewinnen. Gehe einfach auf www.offthepath.com/Gewinnspiel und folge den Anweisungen. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Du musst nur diesen Podcast abonnieren, was du vermutlich schon gemacht hast, eine Bewertung hinterlassen und diese hochladen. Und solltest du in der Vergangenheit das schon gemacht haben, darfst du auch an dem Gewinnspiel teilnehmen. Hier wird niemand ausgeschlossen oder bestraft, weil er von sich aus mal etwas gemacht hat. Ich freue mich über jeden, der den Podcast hört und uns eine gute Bewertung hinterlässt. Und nun ganz viel Spaß mit Sunhild und ihrer Weltreise Teil 2. Hola y buenos días.
Hola, buenas tardes.
Willkommen zurück zum Podcast. Für uns ist ja nur 5 Minuten vergangen, für die Gäste mehr als eine Woche, die zuhören. Wir haben ein grandioses Gespräch geführt, über 70 Minuten lang, über deine Weltreise von Mexiko bis nach Rio de Janeiro, was du alles erlebt hast und wie du es erlebt hast. Wir haben über die Höhen und Tiefen gesprochen. Also wer jetzt das noch nicht gehört hat, der sollte jetzt hier mal pausieren und dann die andere Folge erst anhören. Jetzt hören wir uns die Höhen und Tiefen, denn die gibt es nach wie vor, auf einem anderen Kontinent an oder anderen Kontinenten. Es sind ja 2, die wir noch bereisen. 3 eigentlich.
Ja, genau. So eine Reise muss ja spannend bleiben.
Genau. Es darf ja nicht langweilig werden. Und deine Reise ist besonders spannend. Ja, aber ich freue mich, dass du wieder da bist. Es ist ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit dir. Es macht sehr viel Spaß.
Ich freue mich auch und wie gesagt, ich habe ja vorher immer off the path gehört und jetzt selber hier zu sein, ist ein ganz besonderes Erlebnis.
Ach, das ist schön. Das hast du schön gesagt.
Ja, ne?
Ja, ich mache das seit 8 Jahren, das hat noch niemand so schön gesagt.
Oh, das freut mich.
Wir kommen jetzt auf deine längste Reise. So hat diese Folge, so fängt diese Folge an. Also die längste Flugreise überhaupt. Du bist von Rio nach Tokio geflogen, nach Japan. 48 Stunden hast du dafür gebraucht.
Ja.
Das heißt, du bist nicht über den Pazifik geflogen, sondern du bist über den Atlantik, über den Indischen Ozean und so weiter.
Nee, tatsächlich nicht. Also ja, erstmal. Okay. Die, also man muss sich das mal vorstellen, hier in Deutschland, man bucht irgendwie einen Flug nach Japan, sonst wohin, ist ja alles kein Problem, USA. Jetzt will man mal von Brasilien nach Japan kommen, also das ist schon ein Problem bei der Reiseplanung. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage ich geguckt habe, um eine vernünftige Verbindung zu finden. Ich habe alles durchgepuzzelt, ob irgendwie zuerst nach Europa oder zuerst sonst wohin. Hawaii war mit dabei, also ich habe wirklich nichts ausgelassen, bis ich dann irgendwann durch Zufall eine Verbindung gefunden habe, wo ich dann von Rio zurück nach Lima, das waren dann auch schon 6-7 Stunden oder so, geflogen bin, hatte dort einen ganz kurzen Layover, bin dann direkt 9 Stunden nach Los Angeles geflogen, hatte dann 5 Stunden Layover. Die 5 Stunden habe ich tatsächlich auch gebraucht. Es hat alles unfassbar lange gedauert und man braucht ja auch sogar für einen Layover ein Esther, das heißt, da muss auch nochmal Geld für ausgegeben werden, was natürlich ärgerlich ist bei so einer Reise. Und dann direkt in dem Anschluss in den Flieger gesetzt und 14 Stunden nochmal nach Japan. Also ich bin dann wirklich nach, mit den ganzen Layovern und so weiter, ich habe um die 48 Stunden gebraucht, bis ich dann in Tokio ankam. Und das war dann auch recht spät abends schon. Und ja, eine ganz neue Welt.
Und dann warst du topfit für diese ganzen Eindrücke, die dann in dieser magischen Welt. Also ich finde Japan finde ich magisch.
Ja, also ich werde ja auch oft gefragt, was so meine liebsten Länder sind oder auch die ich auf der Reise gesehen habe. Und ich muss einfach sagen, Japan von allen, die ich gesehen habe, ist eines der faszinierendsten Länder überhaupt. Also es gibt nichts, was wie Japan ist. Also es ist absolut faszinierend.
Mhm. Also ich finde es auch total faszinierend. Ich bin gespannt, was du gleich so erzählst. Aber es ist ja jetzt auch für dich, also wir haben ja gerade in der letzten Folge darüber gesprochen, wie gut es ist, dass du so gut Spanisch sprichst. Ne? Also man muss ja dazu sagen, wer jetzt diese Folge zum allerersten Mal hört und die andere nicht gehört hat, also dieses Background-Wissen nicht hat, du bist halbe Spanierin und halbe Deutsche, wie ich. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil gewesen, da durch Zentralamerika und Südamerika zu reisen. Jetzt in Japan hilft ja noch nicht mal Englisch.
Nee, da hilft gar nichts. Also das ist einfach nur irgendwie durchkommen, auf gut Glück, wenn man so will. Und ja, man muss sich das mal vorstellen. Also nach fast 48 Stunden Reise kam ich dann in Tokio an. Es war, ich weiß gar nicht, ob 9, 10 Uhr abends. Und der Flughafen Tokio, das, wie heißt er denn nochmal mit innen irgendwas, liegt auch etwa eine Stunde außerhalb.
Narita?
Genau. Und da musste ich dann erstmal dann in die Stadt fahren und dann fing die erste Challenge an. Ich total übernächtigt und kaputt und alle Eindrücke sind neu und stehe dann da in der U-Bahn und möchte mir ein Ticket kaufen und ich habe den einzigen Fehler gemacht, dass ich kein Geld am Flughafen abgehoben habe. Und das war dann der Nachteil, dass quasi es gab einen ATM, also einen Bankautomat, aber schon in der U-Bahn-Station drin. Das heißt, wenn man diese Schranken, wenn man durch die Schranke schon durch ist und auch weit und breit irgendwie war kein anderer, weil man muss wissen, das ist teilweise sind die Bankautomaten geteilt. Also es gibt welche für die Japaner und dann noch welche, die quasi Ausländer nutzen können. Und so einen dann zu finden und dann gerade da, das war dann echt schwierig und ich war wirklich irgendwie am Verzweifeln und hatte einfach keine Lust mehr. Ich war so müde und eine Japanerin kam dann auf mich zu und konnte gefühlt 2 Wörter Englisch und ich habe dann auch mit irgendwie, ich hatte ja auch kein Internet zu dem Zeitpunkt, mit Zeichensprache versucht zu erklären, dass ich zwar ein Ticket habe, aber Geld da drin ist und das hat unglaublich lange gedauert und also das ist schon außergewöhnlich, weil in der japanischen Kultur ist es ja so, dass sie zum Beispiel auch oft gar nicht, sagen wir mal jetzt Englisch reden wollen zum Beispiel oder sonstige Sachen, es geht darum, sein Gesicht nicht zu verlieren. Also das heißt, man vermeidet Fehler zu machen und deshalb sprechen oder versuchen die meisten auch kein Englisch zu sprechen, obwohl sie es vielleicht wahrscheinlich könnten. Und da, das war schon eine außergewöhnliche Situation, dass sie dann doch so mir dann geholfen hat. Und da bin ich auch unglaublich dankbar, weil sonst, ich weiß auch gar nicht, was ich war schon so, ich wollte mich einfach nur noch irgendwo hinsetzen und schlafen. Und ja, ich bin dann irgendwie um 11 Uhr abends dann mitten in Tokio angekommen und so, das ist ja immer das erste Ankommen in einem Land, ist so verrückt und komisch, alles ist neu, man weiß nicht, wie man die Situation einschätzen soll und es war dunkel, es hat geregnet, ich war ja auch im Januar da, im Winter, es war tiefster Winter, es waren um die -10 Grad, als ich da kam. Ich kam ja aus 39 Grad Hitze in Brasilien zu -10 Grad in Japan und also es waren alle Kontraste, die eigentlich nur auf einen einprasseln können und ja, aber ich habe es geschafft, ich bin dann im Hostel angekommen und direkt ins Bett.
Hast du dann auch so eine kleine Kapsel gehabt?
Nee, das war tatsächlich, weil die sind erstaunlich teuer. Also inzwischen ist das wie so ein Trend oder schon ein bisschen mehr Luxus. Deswegen, das war ein ganz normales Hostel, aber es war auch wunderbar, sehr, sehr zentral gelegen. Also ja.
Aber alles das, was du gerade erzählt hast, das ist genau das, so wie ich Japan in Erinnerung habe. Es ist wirklich sehr, sehr schön gewesen. Aber ehrlich gesagt ist am Ende dieses Chaos hängen geblieben, wie unglaublich kompliziert das Reisen in Japan war, weil sie halt eben ihr Gesicht wahren wollen. Das ist natürlich halt kulturell bedingt, aber ich finde, das hat auch relativ viel sehr unnötig schwer gemacht.
Ja, also ich finde, es ist so ein Land der Kontraste, ob das jetzt jahrhundertalte Tradition ist, die auf Futuristik da trifft. Also es läuft ja alles Hand in Hand, aber genauso ist das, wie das Land funktioniert. Also teilweise genauso wie du sagst, es gibt Sachen, die sehr schwierig und komplex sind und da muss man erstmal durchsteigen und vor allem man muss sich an die kulturellen Gewohnheiten anpassen. Das heißt, Geld mit beiden Händen empfangen, nie mit einer Hand. Was hatten wir denn da noch? Ja, verbeugen und also ich hatte noch so ein paar Beispiele, fallen mir jetzt gerade nicht ein. Und ja, aber trotzdem ist es auch manchmal wieder so fortschrittlich und so einfach, ob es jetzt der Shinkansen-Zug ist, dieser Hochgeschwindigkeitszug. Also es ist irgendwie chaotisch, aber sehr, sehr geordnet und also egal in welchen Sinn, man sieht nur Kontraste, die da aufeinander prallen.
Ja, totales Land der Kontraste, finde ich auch. Fand ich, also das ist echt total irre. Ich fand auch zum Beispiel, dass die Städte sehr ruhig sind, obwohl viele Autos fahren.
Ja, erstaunlich. Also Tokio ist erstaunlich ruhig.
Es wird nicht gehupt, es ist alles sauber und so. Das ist so, es gibt ja so einen Begriff, der nennt sich Sense-Making. Wenn man irgendwo neu ist, dann fängt man an, so wie du gesagt hast, ne, sich das zurechtfinden. Warum wird das hier so gemacht? Und dann ist Sense-Making bedeutet dann erstmal rumschauen, wie machen andere das? Und dann kopieren. Und ich erinnere mich noch, wir sind das erste Mal in ein Café gegangen in Tokio. Ist ja auch mittlerweile auch eine ziemlich große Kultur, Kaffeekultur da. Und Line hatte ihre Tasche und dann hat sie einen Korb bekommen. Und dann war so, was mache ich jetzt mit dem Korb? Ich habe doch eine Tasche. Was soll ich denn hier mit machen? Und dann schaut man rum und dann sieht, schau mal, alle haben ihre Tasche in den Korb drin, damit er nicht halt den dreckigen Boden berührt.
Ja, genau.
Aber der Boden war eigentlich so sauber, dass du davon hättest essen können.
Ah, also man kann von der Straße essen. Also ja. Es gibt ja auch keine Mülltonnen.
Genau.
Also es ist wirklich so unfassbar sauber. Es ist also Wahnsinn.
Das war so, okay, krass. Also das macht doch irgendwie gar keinen Sinn, aber anscheinend macht das hier Sinn. Und das fand ich so interessant. Diese Erkenntnis, das macht doch irgendwie keinen Sinn für mich und meine Kultur und da, wo ich herkomme. Aber anscheinend macht es hier Sinn. Also hier ist es so. Und dann passt du dich so ganz langsam an.
Ja, also man findet das an allen Ecken dort. Und Japan ist einfach anders, kann man nicht einfach sagen.
Wie war deine Reise dort? Wie ist sie verlaufen?
Ich war etwa eine Woche in Tokio. Und also allein in Tokio kann man ja Wochen verbringen. Also es gibt so viel zu sehen und also es hat mir wahnsinnig gut gefallen und gerade in Japan und in solchen Städten, man muss sich auch einfach die Zeit nehmen, einfach mal, man setzt sich irgendwo hin und beobachtet einfach nur die Leute und alles, was sie tun und wie sie es tun und das neben den ganzen Sightseeing und ja bekannten Sachen, die man sich angucken kann, ist das schon eine Reizüberflutung und es ist so faszinierend und ich muss sagen, ich fotografiere ja auch leidenschaftlich gerne und vor allem Menschen, Situationen, also Street Photography und das ist ein absolutes Paradies. Jede Ecke ist ein Foto wert und so anders und so, das alles spricht oder zeigt irgendwie eine Geschichte und Also das eine Woche Tokio und dann bin ich mit dem Shinkansen zum ersten Mal dann hoch, also weiter in den Norden Richtung Nagano oder nach Nagano gefahren. Denn dort in der Nähe, das ist so etwa anderthalb Stunden entfernt, gibt es die bekannten Snow Monkeys. Ich denke, viele kennen die Videos davon, wie sich so Schneeaffen in den heißen Onsen, in den heißen Quellen baden. Und das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und es war auch ein ganz tolles Erlebnis, die da baden zu sehen. Es hat geschneit, es war unglaublich kalt. Und auch in Nagano, man muss sagen, ich war 4 Monate nach der Öffnung von Japan, also durch Corona hatten die Grenzen geschlossen und ziemlich spät auch wieder aufgemacht. Und das war dann etwa 4 Monate danach. Und dadurch, dass natürlich auch tiefster Winter war, waren kaum Touristen in dem Land, was für mich natürlich super zum einen war. Und auch in Nagano, ich war teilweise alleine da, also als westlicher Tourist oder sonst was. Also ich habe niemanden anderen gesehen. Und es war ein ganz besonderes Erlebnis. Also wann hat man das schon so? Und habe Momente gehabt, wo ich dann zu Tempeln hochgelaufen bin, habe über die Stadt geguckt, alles im Schnee und Eis und ich ganz alleine da. Und es, also in Japan hatte ich so viele unglaubliche Momente, die ja die Reise geprägt haben. Und von dort aus bin ich dann wieder in den Süden.
Eine Sekunde, bevor du weitermachst. Nagano und Snow Monkeys, du bist im Januar dort gewesen. Hast du denn dann auch diese Snow Monkeys in den Pools mit Schnee gesehen?
Ja, die hatten teilweise Schnee. Also es war, die hatten jetzt nicht auf dem, weil es gibt so ein paar Bilder, wo die auf dem Kopf so eine Riesenschicht Schnee haben. Ja. Aber also es hat geschneit und es hat gedampft und also.
Ach, als Fotograf bin ich gerade sehr, sehr neidisch.
Es ist total verrückt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und so früh wie möglich da sein, dann sind auch wirklich nur Fotografen da und keiner stört den anderen. Das ist auch ganz interessant. Und später kommen dann die Touristen und dann wird's lauter. Also da bin ich dann auch gefahren. So wie überall, immer so früh wie möglich da sein.
Ja, wir waren nämlich nicht im Winter dort und es war auch schön und es war toll, aber wenn das dampft dann nicht und das ist halt eben nicht diese Atmosphäre, die man gerne hätte. Man trägt ja immer verschiedene Hüte und wenn ich den Fotografenhut aufhabe, dann denke ich mir so, schade.
Ja, also ich glaube, in dem Land kann man alle Jahreszeiten erleben und jede ist also so anders zu der anderen und faszinierend.
Spannend, okay. Und du jetzt kannst du gerne weitersprechen. Du bist dann weiter in den Süden, hast du gesagt. Da habe ich dich unterbrochen.
Genau, also der Zug ging dann wieder zurück über Tokio, dann nach Hakone. Und Hakone ist so ein bisschen südwestlicher von Tokio und ist bekannt für die heißen Quellen auch. Also sehr viele Onsen. Durch das Vulkangestein gibt es dort sehr viele heiße Quellen. Und ich bin dann, Hakone ist so der Hauptort, ein bisschen nördlich davon, ist ein kleines Örtchen, das heißt Gora. Und dort war ich dann, bin auch wieder mitten in der Nacht irgendwie angekommen. Das hat immer alles länger gedauert, als es eigentlich sollte. Und aber bin dann in diesem Hotel, oder nee, es war ein Hostel, angekommen und die hatten sogar eine hauseigene Onse und das ist ja, Männer und Frauen sind dann getrennt und es ist ja unglaublich heißes Wasser, also das kann man teilweise, ich mag schon warm baden, aber das ist wirklich so warm, dass man es auch nicht lange aushält, aber man geht immer wieder rein, wieder raus und es ist so faszinierend zu beobachten, wie die Japanerinnen, ja, konnte ich ja dann quasi nachher nicht beobachten, aber ne, wir waren ja in einem Raum und es ist also bis zu einer Stunde reinigen die sich quasi. Also da wird wirklich jedes Zipfel von Haut geschrubbt. Und ich dachte so, da muss einem doch die Haut abfallen. Aber das ist mir nachher, da kommen wir dann später zu, in Südkorea halt auch aufgefallen, das ist einfach so eine Tradition da, bevor sie in diese heiße Onse gehen. Und es ist so auch wieder so ein Erlebnis. Was gibt's da noch? Also
nur dazu eine Anekdote. Ich habe das auch gesehen. Also als ich in den Onsen reingegangen bin, war niemand da. Also bin ich einfach so unter die Dusche, habe mich ganz gut schnell und dann in den Onsen. Und dann habe ich gesehen so, oh shit, das war jetzt mal so richtig falsch. Da musst du dich so richtig, richtig reinigen, bevor du da jetzt irgendwie so reingehst. Ja. Das war mir richtig peinlich. Hat natürlich niemand gesehen, aber es war einfach so, oh.
Ja, Also es ist total verrückt, wie lange sie es machen. Und wie, also ja, total verrückt. Muss man mal erlebt haben.
Ja. Aber Onsen ist eine geile, also ich finde das ja geil, diese ganzen heißen Bäder.
Ja, und wie gesagt, es war Winter, also es war ja bitterkalt und dann da reinzugehen, das ist so, oh, das tut so gut. Also man konnte danach richtig gut schlafen.
Ja. Und dann ging es weiter für dich in deine neue Lieblingsstadt?
Kyoto, genau. Also man sieht ja oft viel schon über Kyoto und Shrine, Tempel, irgendwelche orangenen Gates oder Tore und Bambuswald und was weiß ich. Aber wenn man da hinkommt und das selber erlebt, wie Fushimi Inari, das ist ja, da werden die bekannten Bilder gemacht von den, ich glaube, das sind einige Tausende tatsächlich, kleinen Tori Gates, nennen die sich, die orangenen Tore, die sich durch das Tempelgebiet quasi ziehen. Und das ist faszinierend. Es laufen Geishas rum. Es gibt traditionelle alte Holzhäuser, die Jahrhunderte alt sind. Es gibt Orte, wo man an Teezeremonien teilnehmen kann. Der Bamboo Forest ist natürlich auch sehr touristisch, aber trotzdem, es hat alles so was ganz Besonderes und wahnsinnig gutes Essen. Es gibt dort Streetfood, einen bekannten großen Streetfood-Market und also Kyoto hat so eine ganz besondere Atmosphäre, eingebettet auch so in die Berge, umringt von Wäldern und also man kann dort so viel sehen. Goldene Tempel, also ja, ist eine absolute Lieblingsstadt. Ich war dann während der Reise in Japan auch zweimal dort, weil ich sagte, ich muss nochmal dorthin. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal irgendwann, wenn ich mal wieder hinkomme.
Ja, sehr cool. Hört sich auf jeden Fall so an, als hättest du da irgendwie was gefunden. Du bist ja mit dem Shinkansen, ne? Bist du da mit diesen Japan Rail Pass unterwegs gewesen?
Genau, ja. Und zwar, das ist wirklich so praktisch. Also ich habe den quasi, ich war ja 3 Wochen in Japan, aber ich habe den für 2 Wochen gekauft, weil innerhalb, zum Beispiel, ich war ja 1 Woche in Tokio, dann lohnt sich das ja gar nicht, den zu aktivieren. Dort fährt man mit der U-Bahn und so weiter. Und das heißt, ich habe dann, nachdem ich dann quasi Tokio verlassen habe, habe ich diesen Japan Rail Pass aktiviert. Man muss dazu nochmal sagen, die meisten, wenn man jetzt eine Japan-Reise macht, lassen sich den nach Hause, nach Deutschland schicken, sodass man den dann schon hat. Bei mir ging das ja nicht. Ich wusste ja nicht, wo ich sein werde oder was auch immer. Und dann habe ich gesehen, dass es dann doch möglich ist, das in Japan zu dem Hostel schicken zu lassen. Das heißt, ich habe dann bei dem Kauf, da gibt es auch unterschiedliche Seiten. Man muss da mal ein bisschen Preise vergleichen. Es gibt sogar einen JR-Pass Calculator, also wo man genau gucken kann, rentiert sich dieser Pass für meine Reise. Man kann ja die Städte eingeben, die man sehen möchte und dann guck mal, ob das passt. Und ja, dann haben die das zum Hostel in Tokio geschickt und dann konnte ich dann direkt loslegen. Und es ist ein absolutes Erlebnis. Man kann dann in den 2 Wochen unlimitiert viel fahren. Also teilweise sind auch manche anderen Zügen, jetzt zum Beispiel von Kyoto nach Nara war jetzt auch ein, ja, wie soll man das sagen, Regionalzug mit inbegriffen. Und also dafür rechnet sich das auf jeden Fall schon. Wenn man jetzt, wie ich, jetzt eine größere Reise macht, wenn es jetzt nur Tokio, Kyoto ist oder so, lohnt sich das nicht. Aber ja, es ist total verrückt. Man wird richtig in den Sitz rein, ja, wie soll man das sagen? Also
gedrückt.
Reingedrückt, genau, durch diese hohe Geschwindigkeit. Also man flitzt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Stundenkilometer das sind, unfassbar schnell. Und so geräuschlos und so geordnet, also es ist ein Traum. Also auf die Sekunde pünktlich immer natürlich, wie sich's gehört. Und das ist ein Erlebnis für sich.
Ja, gehört also, sich so?
Ja, in Japan gehört sich so.
Ja, ich bin was ganz anderes gewohnt.
Ja, wie hier.
Weißt du, wie wir unterwegs waren? Wir waren nämlich ganz, ganz clever und dachten, wir mieten uns ein Auto.
Oh nein. Oh je, nicht in Japan.
Oh mein Gott. Aber wir sind danach noch zusammen gewesen. Okay, navigier mich mal. Und da war wirklich so, okay, dieses Zeichen sieht aus wie ein Haus, dieses Zeichen sieht aus wie ein J, dieses Zeichen sieht aus wie sowas. Ich glaube, wir sind richtig. Also Line musste immer die Zeichen abgleichen, weil, also man konnte sich überhaupt nicht navigieren. Also es war, ich weiß gar nicht, wie lange wir unterwegs waren, vielleicht 14 Tage oder so. Mit Wahnsinn. Auto durch Japan kann ich nicht empfehlen. Vor allem muss man halt auch den Führerschein erstmal offiziell übersetzen lassen. Da muss man in irgendeine Stelle gehen. Und es sind so viele Kontaktpunkte mit Menschen, die kein Englisch sprechen.
Nee, also allein, also ich wäre schon mehrmals im Gegenverkehr gelandet, glaube ich, da.
Und das Krasseste ist, dass wenn du halt Autobahn fährst, du die ganze Zeit an Schallschutzmauern oder durch Tunnel fährst. Du siehst das Land gar nicht.
Das, ja, aber gut, dass ihr das getestet habt.
Wir machen das für die Community. Damit man weiß, wie man es nicht macht, und dann geben wir Tipps, wie man es machen kann. Und ganz also genau. Automieten in Japan ist jetzt nicht so das Schlauste, was man machen kann. Man macht es lieber so, wie du es gemacht hast, denn ich habe diese Shinkansen-Erfahrung nämlich gar nicht und weiß nicht, wie das ist. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall das Bessere.
Also allein, es wird ja an jedem Bahnhof werden Bento-Boxen verkauft. Das sind so kleine Takeaway-Boxen, wo dann verschiedene Arten von Sushi oder was ist denn da noch? Manchmal Reis, manchmal Fleisch und so weiter. Und das ist so wie so ein Ritual. Jeder kauft sich das dann für die Fahrt und dann wird da gut gegessen. Es ist ja, man muss auch dazu sagen, diese ganzen Convenience-Stores wie jetzt 7-Eleven und so weiter, in anderen Ländern sind die ja mehr oder weniger Mist, aber das wirklich, dieses ganze fertige Essen, weil die leben auch teilweise wirklich davon, weil die keine Zeit haben zum Kochen und so. Es ist so gut. Ich habe mich durch die ganzen Läden probiert, hoch und runter, alle Getränke, das ganze Essen, Süßkram, also, und das ist immer wieder ein Erlebnis und genauso wie diese Bento-Boxen, die man sich damit in den Zug nimmt und dann, ja, im Zug genießen kann.
Ja. Ich muss Zug fahren.
Ja,
ich merke das schon. Das Krasse ist halt eben auch, wenn du im Auto unterwegs bist, parken ist wahnsinnig teuer. Wir haben dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Yen, 20.000, 40.000 Yen oder so, haben wir gezahlt, um anderthalb Tage zu parken in Kyoto. Und ich bin da schier ausgerastet. Also 40.000 Yen, das ist halt immer in 5.000 Yen-Schritten alle paar Minuten gestiegen. Und ich stand davor und konnte nicht mit Karte zahlen, brauchte einen Geldautomaten. Du hast ja vorhin kurz angesprochen, es gibt ja zwei Automaten. Es gibt einmal den lokalen, da brauchst du einen japanischen Pass. Und es gibt einen internationalen Automaten, wo du halt mit einer Kreditkarte und ohne Pass halt irgendwie abheben kannst. Und es gab überall nur japanische Automaten und keine internationalen. Und wir sind da rumgerannt, das war eine schreckliche Erfahrung. Heute kann ich lachen, aber es war damals auch sehr, sehr viel Geld. Und mietet euch kein Auto.
Ja, definitiv. Und man kommt ganz entspannt am nächsten Ziel an und ja.
Ja, du bist dann noch durch Osaka, Kobe, Hiroshima und Fukuoka.
Fukuoka, genau. Das war dann quasi mein Endziel und auch, also jede Stadt ist so unterschiedlich. Osaka unterscheidet sich so sehr von Tokio. Zum Beispiel Tokio ist sehr elegant, sehr, also gerade auch vom Stil der Leute, da kann man das ganz klar sehen. Sehr, wie gesagt, sehr elegant. Osaka ist mehr so total ausgeflippt, sehr grungy, sehr alternativer und haben auch ein wahnsinniges Nachtleben. Dafür ist es bekannt. Sehr, sehr viel Streetfood, da gibt's ja die Dotonbori Street, die sehr bunt und laut ist und also die unterscheiden sich wahnsinnig. Dann genau Kobe und Hiroshima, natürlich das A-Bomb Museum, also das Museum, das die ganze Geschichte rund um die Atombombe zeigt. Wahnsinnig interessant und Hiroshima an sich ist auch erstaunlich. Ich habe total wenig erwartet, aber es ist auch echt eine schöne Stadt und man kann dort einiges unternehmen. Also das hat mich wirklich positiv überrascht. Und genau, und dann bin ich in Fukuoka war dann mein letztes Ziel in den drei Wochen. Da war ich dann auch nur kurz und genau.
Wo bist du gestürzt?
In Fukuoka. Also ja, das war jetzt so der zweite Tiefpunkt quasi auf der Reise neben dieser ganzen Ohrgeschichte, die ich da hatte. Ging ja dann längere Zeit alles gut und ich musste dann, also mein Flug ging früh morgens von Fukuoka nach Busan, nach Südkorea und irgendwie, ich weiß nicht wie, ich musste um 5 Uhr morgens aufstehen und ich bin mit meinen Socken auf diesem, das war ein sehr hohes Hochbett, ausgerutscht und ich bin dann Kopf runtergefallen und ja, ich habe mir den Kopf an der gegenüberliegenden Leiter komplett angestoßen und ich war dann irgendwie weg und bin da aufgewacht. Ich konnte meine Beine nicht mehr spüren, meine Arme nicht mehr spüren und ich dachte so, jetzt habe ich mir das Genick gebrochen. Also es war wirklich, wo ich dachte, jetzt ist vorbei. Und das war natürlich ein riesen Schock und aber dann zum Glück nach kurzer Zeit, es ist ja das ganze Hostel wach geworden durch den Aufprall quasi. Das hat jeder gehört und kam dann wieder das Gefühl in meine Finger, meine Beine und so weiter und ich so, okay, das passt alles. Ich habe so Genick getestet, ich so, okay, ich glaube, es passt und aber ich musste ja den Flug kriegen und genauso wie mit der mit dem Vulkanaufstieg musste ich meinen Flug halt bekommen und
man hat halt seine Prios, ne?
Man hat halt seine Prios und das war halt der Flug und mir ging es so schlecht. Also wirklich erstmal der ganze Schock und ich hatte Schmerzen ohne Ende und dadurch, das war halt meine Stirn, also quasi, wie nennt man das, an der Augenbraue, dieser Knochen da, da hat es mich halt richtig getroffen und ich habe so, oh, es schwillt an und es wurde immer dicker und ich musste dann zum Bus rennen um 6 Uhr morgens, hab den dann bekommen, bin zum Flughafen, es wurde immer schlimmer und ich habe schon gesehen, es wurde alles blau und es war natürlich kein angenehmer Flug. Ich habe ihn bekommen, ganz knapp noch, aber ich habe ihn bekommen. Ja, dann bin ich in Südkorea gelandet. Also auch wieder ein holpriger Start.
Krass. In einem Land, wo, das ist ja überall in Südostasien ja auch, wo man vor Kranken einen großen Bogen macht. Und ich kann mir vorstellen, dass du nicht gerade sehr nett aussahst.
Oh Gott, ich sah wirklich aus wie zusammengeschlagen und das ging ganz schnell. Also das war wirklich, das wurde wie ein Tennisball groß, diese Schwellung und es war ja dann, ich hatte es an den Rippen, an den Beinen, es war ja alles dunkelblau und ja, dann kam ich in, sollen wir schon zu Südkorea gehen, jetzt wo ich schon da bin?
Ja, gerne.
ja, man muss sich auch wieder da vorstellen, ich komme in Südkorea an, in Busan und es war alles nur auf Koreanisch. Also wirklich alles. Ich konnte keine Schilder lesen, nichts stand auf Englisch und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil man hat ja in den ersten Stunden erstmal kein Internet und heutzutage, wir mögen ja alle unser Internet, aber es ist einfach so, dass ich mir dann vorher immer Screenshots mache von möglichen Verbindungen, wie ich von dem Flughafen zu meinem Hostel oder so komme. Das heißt, ich hatte Screenshots von Buslinien und so weiter. Auch auf Maps, mir so eine Offline-Karte, hatte ich mir das runtergeladen und so weiter, aber trotzdem, wenn man da ankommt und ich habe versucht, okay, irgendjemand anzusprechen, keiner konnte mir helfen, keiner hat Englisch gesprochen und ich stand ja noch wirklich so unter Schock und ich hatte so unglaubliche Schmerzen. Es war wirklich, es hat geregnet, es war, also, da kam halt alles zusammen, was nur zusammenkommen kann und saß dann im Bus, hab's dann bis zum Hostel geschafft, hab dann aber gesehen, dass sie in den nächsten 4 Stunden gar nicht erst aufmachen, also die Rezeption. Und ich so, was mache ich denn? Es regnet ohne Ende. Also habe ich mich dann 4 Stunden in den nächsten Starbucks gesetzt und habe einfach nur zugeguckt, wie mein Gesicht halt immer mehr anschwoll. Und das sind so echt so Momente, wo du denkst, okay, ich bin jetzt alleine in Südkorea mit Schmerzen, mir geht's nicht gut, alles ist neu, ich verstehe nichts. Ja, wie macht man da jetzt weiter? Und aber das sind so Momente, man lernt unglaublich viel raus. Also das ist, ja, ist alles Selbstbeherrschung. Wie bleibt man ruhig? Wie geht man vor? Wie kann man seine Gedanken steuern? Also das ist natürlich wünscht man das keinen, aber man muss schon sagen, dass man sehr, sehr, sehr viel auch über sich lernt in solchen Momenten.
Mhm. Und jetzt habe ich noch eine Frage.
Ja.
Wie bleibt man halt als halber Spanier da ruhig?
Da weiß ich auch nicht. Ja, wie soll man sagen? Also ich da vor der geschlossenen Rezeption stand, da konnte ich es echt nicht fassen. Also man muss ja sagen, ich hatte ja meinen riesen Backpack, also es waren hinten 16 Kilo vorne. Ich habe viel, viel Fotoausrüstung noch dabei gehabt. Das war auch nochmal richtig schwer und dann alles tat weh. Also das ist große Selbstbeherrschung, ja.
Also, bist du sehr spanisch? Oder bist du eher deutsch?
Ich glaube, ich bin wirklich 50-50 in allem. Also ich habe von allem irgendwie so eine Mischung. Also ich kann nicht sagen, dass ich das eine, es kommt auf die Situation auch an. Also das ist sehr unterschiedlich.
Bei mir kommt der Spanier ziemlich einfach raus, was manchmal echt ein bisschen tricky in solchen Situationen ist. Also ich habe da zum Beispiel auch in Japan habe ich eine Situation gehabt, in Kyoto, wo bin ich wie so ein Tiger in der Hotellobby auf und ab gelaufen und Line dann so, ich kümmere mich drum, relax. Aber du hast natürlich vollkommen recht, ne? Also das ist natürlich das, was Reisen, finde ich, lehrt. Einfach so mit diesen vielen verschiedenen Situationen auf der Welt umzugehen und halt einfach einigermaßen entspannt oder zu lernen, entspannter damit umzugehen. Weil du eh nichts dran ändern kannst in dem Moment.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das habe ich schon ziemlich früh gelernt, so mit den ganzen, ob das jetzt Busse in Zentralamerika sind, man weiß nie, kommen sie nicht, ist das so, ist das nicht. Also ich bin eigentlich auch eher eine ungeduldige Person, aber das also lernt man über die Zeit. Ja, wahrscheinlich schon.
Ja. Was hast du in Südkorea gemacht? Wie lange warst du unterwegs?
Ich war 2 Wochen in Südkorea und ich war einige Tage in Busan, ganz im Süden von Südkorea. Und also Busan, muss man sagen, ist eher so eine Sommerdestination. Also es liegt am Meer, es hat einen Strand und so weiter. Und das war, was war das, Ende Januar, Anfang Februar, war das natürlich jetzt nicht so die Zeit. Aber dennoch habe ich es trotzdem sehr genossen. Es gibt ein bekanntes, sehr buntes Dorf, also sind alle Häuser sehr bunt angemalt, es gibt ganz tolle Cafés und auch dort ist wieder mal Essen, ganz, ganz tolles Streetfood habe ich da gehabt. Also ich habe viel durchprobiert und also das ist auch koreanische Küche, da war ich vorher, hatte ich nicht so Berührungspunkte mit und das habe ich da wirklich auch lieben gelernt. Und genau, also das war wirklich auch die Tage in Busan generell erstmal runterkommen, wieder ein bisschen klarkommen. Zu der Zeit, dann hatte ich nachher dann wirklich schwarzes Auge, schwarzes Gesicht, so sah ich dann auch aus. Ja, man wird da komisch angeguckt, ist natürlich jetzt auch nicht so ideal, wenn man dann noch alleine unterwegs ist, aber egal, muss halt sein. Und dann bin ich mit dem Zug nach Seoul gefahren. Eigentlich wollte ich mir noch mehr angucken, aber ich war einfach, muss man auch sagen, da schon ziemlich ausgebrannt. Dadurch, dass ich natürlich dann auch die Verletzung hatte und ich fahre einfach nach Seoul, gehe da in ein Hostel und dann schaue ich mal weiter. Und ja, also Seoul, da war ich in einem ganz tollen Hostel, es war so familiär, es ist recht klein tatsächlich, aber das ist das erste Mal und wahrscheinlich auch das einzige Mal, dass ich das erlebt habe, dass alle Backpacker miteinander den Tag gestaltet haben, also quasi von morgens bis abends. Wir sind zusammen zum Korean Barbecue gegangen, wir haben Museen besucht und das war so wie eine Familie und es ist eins der besten, familiärsten Hostels, in dem ich war und es war genau das, was ich gebraucht habe zu dem Zeitpunkt. Und ja, Seoul ist eine traumhafte Stadt. Also Seoul macht einfach nur Spaß, ist wild, ist ja einfach total verrückt und ist super.
Mhm. Du bist dann von Seoul auch noch ein bisschen nördlicher. Du bist ja dann auch noch in die DMZ, also Demilitarized Zone, mit Nordkorea. Wie war das?
Genau. Und es gibt ja so Sachen, die die man sich nicht entgehen lassen kann. Und das war genau das. Und es war ein Erlebnis, also man kann das nicht fassen. Man steht an der Grenze und quasi Südkorea, Nordkorea trennen einen Fluss und dann quasi noch ein Gebiet, was, ja, wie der Name schon sagt, also quasi eine militarisierte Zone ist und man kann quasi mit Ferngläsern rüber nach Nordkorea schauen. Und während dann auf der südkoreanischen Seite auch alles voll bewaldet war und so weiter, guckt man nach Nordkorea rüber und es ist eine kahle Landschaft. Also es ist wirklich alles abgeholzt. Es wurde gesagt, dass die unglaublich viel Brennholz auch brauchen und dadurch auch die größten Teile der Wälder irgendwie wohl abgeholzt sind. Deswegen, man liest die Propaganda, also gut lesen, man sieht die Propaganda, der Baustil der Häuser, alles ist anders. Es ist einfach nur grau, braun und einfach so trist und man sieht unglaublich viel Militär und es ist so eine verrückte Situation und man kann das irgendwie nicht fassen, dass eigentlich nur dieser kleine Abschnitt diese zwei Länder trennt und die so ein unterschiedliches Leben leben. Also ich habe nur rübergeschaut und ich konnte es einfach nicht fassen. Das ist so, als wäre es nicht echt. Und ja, auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
Ja, es ging dann weiter auf die Philippinen. Das ist ja auch, wobei man muss dazu, ist das geplant gewesen? Ist Südkorea geplant gewesen?
Südkorea war auf jeden Fall geplant gewesen.
Okay.
Also da wollte ich
unbedingt Japan stand auch auf deiner Liste.
Ja, auf
okay.
jeden Fall.
Also das waren jetzt zwei geplante Länder auf deiner Weltreise. Also ist ja vieles nicht so ganz geplant gewesen. Und die Philippinen, das war dann eher so, okay, das sind Freunde, ich fliege da jetzt mal rüber.
Genau, das war dann einfach so spontan, ich mache das jetzt einfach. Und genau, die Freunde waren auf oder haben eine Reise durch die Philippinen gemacht und es war dann so, dass zeitlich irgendwie gepasst hat, dass wir uns auf der Insel Corong treffen. Und so bin ich dann nach Manila geflogen, habe dort eine Nacht übernachtet und bin dann am nächsten Tag weiter nach Corong geflogen, wo ich dann die Freunde getroffen habe und ja, an sich war ich dann so, ja, dann bereise ich doch noch die Philippinen so ein bisschen. Ich habe mich also über die Philippinen überhaupt nicht erkundigt. Das muss man sagen. Über alle anderen Länder hatte ich immer einen Plan. Ich wusste immer, was man machen kann, was man sehen kann, wie es abläuft. Philippinen war wirklich so, ich buche einfach einen Flug und guck mal, was passiert. Was natürlich mir nachher nicht gut in die Karten gespielt hat. Und das war einfach so, insgesamt war ich nur eine Woche auf den Philippinen am Ende. Und das auch nur auf Corong, weil ich überhaupt nicht wusste, dass Spontanreisen auf den Philippinen so unglaublich schwierig ist. Also erstmal, es war erstaunlich teuer. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Geld auf Corong ausgegeben, was natürlich auch mit Palawan so die touristischsten sind. Und es waren Fähren ausgebucht für die nächste Woche, also eine Woche lang ausgebucht. Dann Flüge waren unglaublich teuer, um irgendwo hinzukommen. Und da war es teuer. Nicht so was. Also ich habe wirklich Tage versucht zu puzzeln, wie mache ich das jetzt einfach? Wie komme ich denn jetzt überhaupt wieder weg? Oder wie komme ich weiter? Also auch von Corong nach Palawan, man kann so eine Bootstour machen, die dauert auch 3 Tage, auch alles ausgebucht. Und das war noch, was meine Freunde mir erzählt haben. Also die haben, es war nicht einfach, das so irgendwie spontan zu gestalten und das war mir nicht bewusst und ich glaube, das wissen auch die wenigsten. Also ich würde sagen, wenn man vorhat, irgendwie Philippinen zu bereisen, man sollte schon eine Idee haben, was möchte man sehen, so die, vielleicht die paar ersten, also die Fähren buchen und so, um da eine geschmeidige Reise zu haben. Und wie gesagt, also ich habe Traumstrände gesehen, auch dort kristallklares Wasser und also das war auch ganz, ganz toll, aber ich habe einfach schnell gemerkt, das passt einfach gar nicht. Und dann habe ich ein Flugticket nach Indonesien gebucht und also ich bin dann von Corong mit der Fähre, ich glaube 16 Stunden, zurück nach Manila gefahren, um dann direkt den Flug nach Indonesien zu nehmen.
Mhm. Man muss auch dazu sagen, du bist jetzt dann auch irgendwie so 7-8 Monate unterwegs gewesen zu dem Zeitpunkt und du bist auch, also neben dem, dass du halt auch in Südkorea verletzt und erschöpft angekommen bist, aber jetzt bist du auch mental so langsam auch richtig erschöpft, ne? Wir haben hier tatsächlich im Podcast eine Folge mit dem Thema Reisedepression. Depression ist ja immer vorsichtig, ist ja auch eine Krankheit, muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen mit diesem Begriff. Aber ich denke mal, dass man versteht, was ich meine mit diesem Begriff, wenn ich das so sage. Ist das, was du so gehabt hast, dass du so einfach so, dass man nach einer Weile keine Lust mehr hat zu reisen, weil es ja auch anstrengend ist?
Also ja, wie du schon sagst, also ich bin 7 Monate Vollgas gereist. Also wirklich, ich habe ja nichts ausgelassen. Ich bin, auch wenn es mir nicht gut ging, habe ich ja Sachen gemacht, wie auch in Guatemala. Und das war dann so, das war irgendwie schon Südkorea so der erste Anzeichen, das erste Anzeichen so, okay, mach mal jetzt langsamer. Und dann auch auf den Philippinen habe ich gemerkt, okay, irgendwie, ich habe keine Energie mehr. Und ich bin in Indonesien angekommen und ich muss wirklich sagen, ich war völlig erschöpft. Also es ging wirklich, ich habe immer lang gebraucht, bis ich aus dem Bett kam. Ich war so erledigt, ich hatte kaum Kraft, irgendwas zu machen. Und die meisten, muss man sagen, so haben das nach 4 Monaten. Dann, das ist so, was ich so erfragt habe, oder was die meisten Leute erzählen, nach 4, 5 Monaten kommt das so zum ersten Mal, diese Erschöpfung. Bei mir waren es halt nach 7 Monaten. Ich habe halt quasi noch deutlich länger irgendwie bin ich dann gereist und habe Vollgas gegeben und da hat's mich dann auf jeden Fall erwischt. Und aber dennoch muss ich sagen, ich bin auf Bali dann gelandet und es war irgendwie der passende Ort dafür einfach. Ich habe mich wohlgefühlt, ich war in einer schönen Umgebung. Ich habe dann endlich mal gesagt, ich glaube, auf der gesamten Reise war ich vielleicht nur 2-mal irgendwo eine Woche und also an einem gleichen Ort. Wirklich mich da in einem wunderbaren Hostel in Canggu eingelebt, was nachher auch irgendwie wie so mein Zuhause in Indonesien wurde. Ich war mehrmals da und es war einfach wirklich runterkommen und ankommen. Und aber ja, ich habe zwar dann noch andere Inseln besucht, aber dann gegen Ende auch der, was war das, 1 Monat war ich da, war ich zum Beispiel auch auf Nusa Lembongan. Gab es da Momente, wo ich einfach da an der Küste, an den Klippen saß und ich war einfach nur traurig. Ich war einfach nur wirklich am Weinen. Mir ging's richtig schlecht einfach. Und da denkt man sich, warum ist das jetzt so? Man lebt doch gerade seinen Traum. Man ist im Paradies und so. Aber das ist einfach, weil der Körper vor Erschöpfung einfach nicht mehr kann. Und das war genau da. Und, zum Beispiel jemand, der Norweger, mit dem ich ja dann auch viel verreist bin in Zentralamerika, manche Leute oder auch andere Freunde wissen irgendwie, haben so instinktiv das Gefühl, ich rufe dich jetzt an und ich rede mit dir. Und es war genau in dem Moment und einfach er hat mich dann auch angerufen, wir hatten genau so ein Gespräch, ich konnte einfach alles rauslassen und auch eine andere Freundin hat mich angerufen und es war einfach so eine Erleichterung. Danach ging es mir so viel besser und das ist einfach wichtig, dass man dann zurückschraubt und dann das Gespräch mit anderen sucht und einfach nur alles rauslässt. Dann ging es mir besser und ich habe immer mehr Energie gesammelt und dann ging es wieder los.
Ja, aber so ist das, ne? Also das ist wirklich etwas, was ich den Leuten immer, immer wieder predige. Nehmt euch Zeit, rast nicht so sehr. Früher oder später ist es aber auch egal, in welchem Tempo du es machst, ne? Also wenn du es halt und die einen erwischt es früher und die anderen später, aber eigentlich erwischt es immer jeden, der so eine lange Reise macht, der und das ist halt eben dieser Unterschied zwischen Reisen und Urlaub.
Ganz genau.
Also das ist auch ganz wichtig, dass man das irgendwie so versteht. Und dass es einfach normal ist und es einfach sich dahin gibt und dann irgendwie eine Lösung für sich findet und entwickelt, um dann weiterzumachen. Die Lösung ist es übrigens auch nicht, abzubrechen und nach Hause zu fliegen, nur weil man jetzt ein bisschen traurig ist.
Auf keinen Fall.
Man muss das einfach ausstehen und damit irgendwie so mit sich so ein bisschen vielleicht ins Gericht gehen und sagen, ey, vielleicht brauchen wir jetzt einfach eine Pause für ein paar Tage oder vielleicht für ein paar Wochen und dann resetten wir uns, weil wir leben ja gerade unseren Traum. Daraufhin haben wir ja so lange, 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 lange hingearbeitet.
Genau, ja, und viel Schreiben hilft auch. Also gerade in den Momenten einfach alles auf Papier bringen und da habe ich die Tage dann genutzt und das hilft wirklich. Und 10 Gänge runterschrauben, das tun, was einem gut tut, also in einer ruhigen Art und Weise. Und die Zeit muss man sich dann auch nehmen, weil sonst danach wird das sonst eine Qual, wenn man das nicht macht. Kann man auch gar nicht. Also es geht nicht.
Ja. Du hast dann einen kurzen Zwischenstopp in Kambodscha eingelegt und bist dann wieder zurück nach Indonesien, wo du dann auf die Komodo-Inseln gereist bist.
Ganz genau. Ja, das war so, eigentlich dachte ich, ich wäre mit dem Thema Indonesien durch. Nach einem Monat ist mir dann auch das Visum ausgelaufen. Deswegen bin ich dann nach Kambodscha, habe dann 2 Wochen Kambodscha bereist Und dann dachte ich, nee, aber ich muss nochmal zurück. Ich möchte die Komodo-Inseln unbedingt besuchen. Und ja, dann bin ich zurück. Und auch, weil Indonesien mir einfach unglaublich gut gefallen hat. Also es ist der ganze Mix an allem, was man, ob Natur, Kultur, Tradition, aber auch moderner Einfluss. Also man hat ja wirklich alles da. Und genau, ich bin dann zurück, war dann nochmal eine Woche in Canggu, bin dann nach Lombok gefahren. Und von dort aus ging dann eine Bootsreise los über die Komodo-Inseln bis nach Flores, nach Labuan Jambajo. Und ja, also es war ein ganz tolles Erlebnis. Das waren, was waren das, vier Tage? Vier, fünf Tage? Weißt du gerade nicht, egal. Vier Tage, glaube ich. Naja, auf jeden Fall ganz tolle Strände, pinke Strände erlebt, also wirklich, wo der Sand pink ist, bis dunkelrosa, das habe ich auch vorher noch nie gesehen. Atemberaubende Unterwasserwelt, Fische, Schildkröten, also war alles mit dabei, bis hin zu den Komodo Dragons, also man sagt ja auch so die letzten lebenden Dinosaurier quasi. Mhm. Und die sind ja auch wahnsinnig gefährlich, also mit den ein Biss, und die haben ja diese sehr viele Bakterien im Speichel, ganz genau. Und also es war schon irgendwie schon verrückt, denen so gegenüberzustehen und denkst so, ja, wenn das Tier dich jetzt attackiert, weil die sind ja wirklich groß, also sind echt riesig. Also es war ein Erlebnis, die mal wirklich zu sehen. Genau, mit Walhaien geschwommen, also es war wirklich alles dabei, und aber generell diese Natur dort, die Berge, das sieht teilweise fast unecht aus, also das, ja, das war ganz, ganz toll.
Hört sich gut an. Komodo-Inseln. Ziemlich traumhaft. Also ich bin selber auch noch nicht dort gewesen, also aber jetzt hätte ich Bock.
Ja, also manche machen das ja in unterschiedliche Richtungen. Man kann das auch von Flores nach Lombok machen, aber ich empfehle definitiv von Lombok nach Flores das zu machen, weil man nochmal einiges mehr sieht und einfach quasi die Route baut sich von der Spannung her auf. Also man beginnt schon schön, aber es wird immer schöner, immer schöner, immer schöner. Und sonst wird man es andersrum machen, ist so ein bisschen, ja, würde ich nicht so empfehlen.
Mhm. Für dich ging es dann weiter nach... Wir kommen jetzt so ganz, ganz langsam zum Ende deiner Reise, aber ganz langsam. es gibt noch ein paar Länder. Laos, was hast du da gemacht?
Genau, ich bin von Indonesien nach Bangkok geflogen und habe direkt im Anschluss, also nach der Landung, habe ich einen Bus, Übernachtbus nach Laos genommen. Und dort habe ich quasi den Norden von Laos bereist. Und ich bin dann in der Hauptstadt Wang Bieng eingereist. Nee, Quatsch, Vientiane. Und dann weiter nach Wang Bieng. Das ist eine ziemlich bekannte Backpacker-Stadt. Mhm. Damals hat sehr viel für Aufregung gesorgt, weil dort viel es gab dort Tubing, also die Leute, so viele Backpacker haben sich sehr betrunken und so weiter. Es waren viel Drogen im Spiel und so weiter, aber die haben die Stadt sehr, sehr aufgeräumt.
Ist das diese Nummer, ich muss mal kurz unterbrechen, das ist auch diese Nummer, wo sie halt auf so Reifen auf dem Fluss runtergefahren sind und sich dabei betrunken haben, oder?
Ganz genau das ist das. Und das ist jetzt alles wirklich reguliert, und also es ist wirklich nicht mehr so eskalativ, wie es früher war, weil es gab etliche Tote tatsächlich auch. Also, und so, das war auch das Letzte, was ich irgendwie wusste, was ich mal so aus anderen irgendwie YouTube-Videos gesehen habe oder Büchern gelesen habe und so, und ich wusste gar nicht, was mich erwartet, aber es ist wirklich alles friedlich jetzt und man hat trotzdem noch viel, viel Spaß da, also es ist eine wahnsinnig tolle, also Umgebung, tolle Natur, und von dort bin ich nach Luang Prabang und dann weiter zu einem der auch der größten Highlights, nach Nong Khiao. Das kennen auch nur die wenigsten, vielleicht auch nur die Leute, die sich jetzt eher mit Laos befassen. Und zwar Nong Khiao ist nochmal weiter nördlich, also schon Richtung China-Grenze, also noch nicht an China, aber schon ziemlich nah. Und also wirklich ein ganz kleines Örtchen mitten in den Bergen von Laos. Und das gewinnt jetzt immer mehr und mehr an Popularität. Es ist unglaublich tolle Berge, also man hat ganz viele Aussichtsplattformen, zu denen man hinwandern kann. Es gibt Höhlen, es gibt also viel zu entdecken. Und man kann von dort aus mit dem Boot den Fluss aufwärts fahren und dort kommen noch ganz, ganz, ganz kleine Dörfer mit Einheimischen, die wirklich noch in traditionellen Hütten leben, die aus teilweise Lehm gebaut sind, aus Holz und so weiter. Also die Kinder spielen da im Fluss und alles. Man sieht die Hühner und die Kühe überall rumlaufen. Man sieht, wie sie die Landwirtschaft betreiben. Also das war ein Nong Khao und die ganze Gegend drumherum bis nach Muang Noi, oder ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Es ist eine ganz, ganz tolle Landschaft und wenn man den Norden von Laos bereist, sollte man das auf keinen Fall sich entgehen lassen, weil ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch viel, viel populärer und dann kann ich schon fast glauben, dass der Tourismus das vielleicht langfristig dann auch ein bisschen zerstört, ne, wie an vielen Orten. Also bin ich froh, dass ich das jetzt so noch gesehen habe.
Das mache ich ja immer, wenn ich Gäste hier habe, bin ich ja nur auf Google Maps unterwegs und das ist schon ganz cool. Das sieht richtig cool aus, das sieht super schön aus. Also ich sehe jetzt ja nur die Google Maps Bilder, aber ich bin jetzt gerade hier in Nong Khao und Muang Noi, das ist schon...
Also man muss richtig reinzoomen, damit man das sieht.
Und dann gibt's auch noch eine Strecke, wie lange bist du da unterwegs gewesen? 4 Tage oder wie lange warst du da unterwegs?
Von Luang Prabang nach Nong Khao, das war gar nicht so lang, das waren vielleicht 6 Stunden Fahrt.
Okay.
Ich komme jetzt selber durcheinander mit den ganzen Zeiten, wie lange ich gebraucht habe, aber also das war eine Vanfahrt, das war jetzt nicht allzu schlimm, die Rückreise, das fällt mir gerade ein, das war auch wieder abenteuerlich. Wir haben einen Van gebucht, quasi so ein Shuttle, wo auch Einheimische mitfahren. Und wir wurden dann da reingestopft, also so ein kleiner Minivan, da passen vielleicht 10, 15 Leute rein, wenn überhaupt. Also wir waren fast 20 Leute in dem Van drin und dann mussten 2 aussteigen, weil es dann doch zu viel war. Und das war dann, hat's mich getroffen und noch ein Freund, mit dem ich da unterwegs war. Aber unser Gepäck ist mit dem Van weitergefahren.
Oh shit.
Und dann wurden wir mitten in der Pampa rausgelassen. Wir dachten, wir werden euch hier niemals abgeholt. Der so, ja, da kommt irgendwann mal jemand. Das heißt, nur wir. Und dann fiel ihm auch ein, ja, mein Reisepass, alles ist ja da in dem Van drin und so. Und der war schon längst weggefahren. Und das hat wirklich lange gedauert. Also vielleicht halbe Stunde bis Stunde. Das hat sich aber wie 3 Stunden angefühlt, dass da keiner kam, ne? Und dann wurden wir aber schon mit dem nächsten Van mitgenommen und haben nachher unser Gepäck dann auch gehabt. Also das auch, ich habe all meine Rucksäcke mit so AirTags, also da habe ich AirTags drin und deswegen konnte ich auch mal verfolgen, wo es dann ist. Aber ja, das war ganz spannend.
Ja, wenn einer eine Reise macht. du bist, und wenn das jetzt okay für dich ist, würde ich Thailand, Malaysia und Singapur überspringen.
Auf jeden Fall, ja, passt.
Und dann in Australien weitermachen. Du bist, also ganz kurz, wir können ja mal eben kurz, du warst mit deiner Mutter 3 Wochen in Thailand unterwegs, hast dann noch in Malaysia ein bisschen dran gehängt und 3 Tage Singapur und bist dann nach Brisbane geflogen.
Ganz genau. Also da fängt jetzt der Teil an, Australien war überhaupt nicht geplant. Also gar nicht, weil ich dachte mir so, ich habe ja so kalkuliert von meinem Budget her, dass ich gesagt habe, okay, das passt für die Reise, für die Länder, die ich jetzt quasi ungefähr gesehen habe. Aber Australien, wie wir alle wissen, ist teuer und passt einfach nicht. Aber wie es dann irgendwie so kam, das ist dann, dass die Jill, die Irin, mit der ich dann lange Zeit auch verreist bin, die ist dann nach Australien gezogen. Und ich hatte irgendwie dann auch noch so ein paar Monate frei. Und dann dachte ich so, ja, irgendwie, wenn ich jetzt schon hier bin, dann kann man auch nach Australien fliegen. Und es war dann so, dass ich dann mir auch das Work-and-Travel-Visa geholt habe, weil ich dachte, okay, ich werde jetzt bald 30, dann ist das ungefähr auch die letzte Chance, das zu machen. Also es waren viele Gründe, die irgendwie gesagt haben, okay, du musst das jetzt einfach machen. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil, also ich bin dann weiter an mein Erspartes rangegangen, was gar nicht geplant war. Aber jeder Cent davon ist so gut investiert und ja, genau, dann bin ich in Brisbane angekommen, weil, also nochmal für Australien, Australien war auch immer so ein Sehnsuchtsziel, weil also zum Beispiel mein Vater war auch eine Zeit lang in Australien, war dort als Goldsucher unterwegs und nachher meine Mutter war dann auch da, mein Vater wäre fast nach Australien gezogen und es war immer, ich habe halt die Geschichten gehört und für mich war, ich möchte irgendwann mal nach Australien, ich möchte irgendwann mal nach Sydney und das Opernhaus, also ich habe auch, als ich klein war, so kleine Collagen, die habe ich noch da, wo dann steht, irgendwann mache ich eine Weltreise und ich werde alle Länder dieser Welt sehen, habe ich dort aufgeschrieben. Und ja, Australien war halt besonders dabei. Deswegen war es ein ganz, ganz besonderer Ort für mich, dort hinzukommen. Und ja, dann bin ich in Brisbane und an der Sunshine Coast dann gestartet.
Kein schlechter Ort zum Starten. Bris Vegas ist, finde ich, eine sehr, sehr geile Stadt. Ich habe da mal irgendwie so 7 Monate gelebt oder so. Finde ich sehr unterschätzt. Alle kennen Sydney, alle kennen Melbourne. Wenige kennen Brisbane. Ich finde es eigentlich ganz nice. Und die Sunshine Coast, da hast du 2 Wochen verbracht, ne? Auch ein mega geiler Ort.
Ja, genau, weil das war dann. Genau, also an der Sunshine Coast, das waren dann Bekannte von meinen Eltern, also quasi ein Arbeitskollege von damals. Und ja, die haben wir dann gefragt, hey, kann meine Tochter denn bei euch für ein paar Tage unterkommen? Und dann war ich 2 Wochen da und das tat unglaublich gut. Ich war Teil der Familie und ich habe das einfach so gebraucht, weil man muss verstehen, zwischen Japan, was im Januar war, und Australien, das war dann Ende Juni, Anfang Juli. Es ist ja fast wieder ein halbes Jahr vergangen und auch wieder nonstop Reisen. Also ich war auch da wieder ausgebrannt. Und das war perfekt, um wieder Energie zu tanken, mal runterzukommen. Ich habe mein eigenes Zimmer. Ich war fast ein Jahr nur in Hostels. Ich habe, glaube ich, 1-2 Ausnahmen, aber sonst nur in Hostels gewohnt, mit teilweise manchmal 15 Leuten im Zimmer. Also tat das richtig gut. Und genau, von dort aus habe ich dann einen Roadtrip gestartet, den ich auch nie gedacht hätte, dass ich den mache. Und zwar mit der Jill, mit meiner Freundin zusammen. Sie hat ein Auto und wir sind dann die ganze Küste von Queensland dann nordwärts bereist.
Ja, das sind auch, ihr seid bis nach Port Douglas gefahren. 2000 Kilometer sind das, glaube ich, wenn ich mich... Nee, ist das 4000? Ich weiß gar nicht, muss mir kurz überlegen. Ich glaube, es sind 2000. 2000 Kilometer. Dann, welche Stops habt ihr eingelegt?
Ja, wir waren in Noosa, da haben wir dann angefangen. Dann sind wir zum Rainbow Beach. Dort haben wir
ist cool.
Fraser Island, was ja jetzt Kalgari heißt.
Ja, ich kenne es auch als Fraser, genau.
Genau, also meist kennst du auch als Fraser Island. Dann die Tour 3 Tage gemacht, war auch wunderschön. Also, und es war, ich bin ja auch ein Jahr kein Auto mehr gefahren. Also war das auch nochmal speziell, weil das eine Selbstfahrerreise war. Also es war in der Gruppe, aber wir mussten selber die halt Autos fahren. Ich bin noch nie mit dem Lenkrad auf der rechten Seite gefahren und dann direkt Offroad. Also ich bin vorher schon Offroad gefahren, aber dann, es war halt alles neu und es war so aufregend und traumhafte Sonnenuntergänge. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, auch so wirklich die Milchstraße richtig klar sehen können. Mhm. Also es war unglaublich, das mit bloßen Augen zu sehen. Also ganz, ganz, ganz tolle Gegend. Und genau, dann sind wir noch weiter. Wir sind, jetzt muss ich auch mal kurz überlegen, was haben wir denn da noch im Hals gemacht?
Also, Sound on 1770?
Also wir sind teilweise auch durchgefahren, aber wir sind dann nachher, das nächste Ziel waren dann, jetzt habe ich aber einen Blackout hier.
Townsville?
Genau, Townsville, aber vorher waren wir noch bei den Whitsunday Islands.
Ah, okay, ja.
Ah, jetzt habe ich es wieder. Da haben wir eine wunderbare Segeltour gemacht, auch 3 Tage. Kann ich auch nur empfehlen, 3 Tage das zu machen, um das wirklich, um da genügend auch Riffe zu sehen vom Great Barrier Reef, was ja quasi da schon anfängt. Und das war auch, wir haben dann den Whitehaven Beach dann gesehen. Mhm. Und das war halt super, weil wir die Ersten waren. Also das war, wir sind ganz, ganz, ganz früh morgens da an Land gegangen und ich bin dann auch vorgelaufen, weil ich dachte, ich muss einfach als Erster da ankommen, mal wieder irgendwie. Und ich hatte dann wirklich 5 Minuten den Whitehaven Beach und die gesamte Aussicht für mich allein. Es war niemand an den Aussichtsplattformen, es war niemand am Strand, es war nur ich und dieser unglaubliche Ort, dieser weiße Sand. Und dieses türkise Wasser, was ja, es schlängelt sich ja quasi so durch diese Meeresmündung. Und diese Formen und Farben, es war absolut unglaublich. Und also, dass ich da hinkomme, hätte ich nie, nie gedacht.
Das ist wirklich, Whitsunday Island ist mega, mega cool. Wirklich richtig schön. Dieser Sand ist so fein, ne? Der ist so unglaublich, der quietscht ja auch so.
Ja, der quietscht, ja.
Ich erinnere mich. Ich bin da mal, also ich bin da so vor 15, 16 Jahren gewesen. Und ich erinnere mich, wir haben da auch so eine 3 oder 4 Tage Segeltour gemacht. Und da ist jemand von uns auf unserem Boot, also wir sind irgendwie ein bisschen rausgeschwommen. Und als wir dann zurückgeschwommen sind und raus aus dem Wasser gekommen sind, ist ein, ich glaube, es war ein Tiger Shark. Riesen Tiger Shark. Da geschwommen, wo wir gerade schwimmen waren.
Boah. Ja, also die, auch auf Fraser Island, also da haben wir erst mal gesehen, die sind so nah an der Küste, das ist total verrückt. Also, ja.
Da ist mir, glaube ich, zum allerersten Mal im Leben so ganz, so richtig, richtig, richtig der Arsch auf Grundeis gegangen.
Ja, also, der Sand ist ja auch so fein, also das ist Silika, ich weiß gar nicht, ne, das, und die quasi die reinste Sandform, die es auf der Erde gibt. Und uns wurde auch gesagt, und das ist ein Teil dieses Sandes, weil sie das für, ich weiß gar nicht mehr genau, für was sie das verwenden, aber auf jeden Fall auf der Raumstation sind Teile von diesem Sand quasi verbaut, weil sie diese pureste Form von Sand darstellen. Ja, krass. Dass jetzt die Mikroskope waren, ich weiß es nicht mehr, also irgendwie so. Und man kann die Haut damit wie so ein Peeling machen und man hat danach eine unglaublich weiche Haut. Das ist total verrückt. Mhm. Also manche rubbeln sich auch das an die Zähne, weil die Zähne weiß werden, aber davon wird abgeraten, weil man danach sich das ganze Zahnschmelz quasi abrubbelt. Aber ja, total verrückt.
Ja. Seid ihr auch nach Magnetic Island?
Ja, da sind
wir. Habt ihr Koalas gesehen?
Oh mein Gott, ich dachte so, ich kann Australien nicht verlassen, um einen Koala zu sehen. Und Magnetic Island, also man von Townsville aus nimmt man die Fähre nach Magnetic Island rüber und es ist auch so eine Welt für sich und da gibt es einen Wald vor allem, wo die Chancen sehr, sehr hoch sind und dann auch in freier Wildbahn die dann zu sehen. Also es ist nicht wie irgendwie so ein wie so ein Zoo oder was auch immer, sondern wirklich in freier Wildbahn. Und am Ende hatten wir das Glück, 4 zu sehen. Und einmal, wir drehen uns um und da sagt die Tür, hey, guck, sei ganz ruhig. Und dann hing dieser Koala einfach 1,5 Meter vor uns am Baum und guckte uns direkt an und war auch wach. Also normal schlafen die ja dann meistens direkt vor uns. Und er blieb da. Wir haben natürlich, konnte meinen Augen nicht trauen, erstmal das Erlebnis, den so nah zu sehen und dann Fotos zu machen. Das war ja dann auch nochmal ein ganz besonderes Erlebnis. Also Wahnsinn. Ja, ganz, ganz toll.
Ja, ich erinnere mich auch daran. Und dieses, wie nennt man das denn? Das Wasser zwischen Townsville und Magnetic Island, das wird übrigens Tiger Valley genannt, weil da so unglaublich viele Tiger Sharks sind. Ich habe doch so viele gesehen. Das ist echt total irre. Also, so ein wilder Flecken Erde, die da unten.
Ja, total. Also gerade man sieht Schlangen. Alle Klischees werden da quasi bestätigt von Australien.
Ja, aber es ist auch interessant, oder? Wie sich die Landschaft verändert. Von Brisbane hoch, so langsam. Also die Höhe Townsville ist noch relativ ähnlich, aber jetzt wird es dann schnell sehr, sehr grün und sehr tropisch, oder?
Ja, definitiv. Also vorher die Strecken waren ja ziemlich ähnlich. Also man fährt Kilometer und Stunden lang an Zuckerrohrplantagen vorbei. Das muss man sagen, das war auch ganz, ganz toll. Wir waren bei der Bundaberg Distillery und viele kennen vielleicht Bundaberg Ginger Beer. Mhm. Und die haben da die Distillerie, wo sie den Rum aus dem Zuckerrohr von dort herstellen und das war eine ganz tolle Erfahrung. Und
lecker,
der Rum,
mit Cola.
Ja, also ich bin sonst kein, mir schmeckt Rum sonst nicht so, aber der war wirklich lecker, also so karamellig und also lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, habe ich auch gute und schlechte Erinnerungen dran. Und ja, dann ging es an euer Endziel, Port Douglas. Da bin ich tatsächlich noch nie gewesen. Das ist ja auch, von Port Douglas fährt man ja dann auch zum Cape Tribulation. Seid ihr da auch gewesen?
Da leider nicht. Also wir waren vorher Cairns, da haben wir noch ein paar Tage verbracht und dann sind wir nach Port Douglas. Und in Port Douglas, wir haben uns das irgendwie so als Endziel gesetzt und eigentlich wollten wir dann auch hinfahren, aber das war dann auch so, wir fingen dann an, nach Jobs zu suchen. Sowieso unser Ziel war dann auch zu arbeiten, weil ich habe auch gesagt, boah, ich gehe jetzt hier an mein letztes Erspartes ran. Und meine Freundin musste dann auch die 3 Monate Farmwork machen, damit sie jetzt noch länger bleibt. Und das war, wir brauchten auch wieder eine Routine, wir brauchten einen Alltag und deswegen sind wir dann doch am Ende nur in Port Douglas dann geblieben und haben dort ja unseren Alltag gestaltet. Und genau, also das war dann, ich habe dann auch Glück gehabt, ich habe so einen Remote-Job gefunden für einen Yachtanbieter und ich habe dann für deren Webseite gearbeitet und das war natürlich super, weil ich konnte weiterreisen, aber trotzdem Geld verdienen. Also da hatte ich so Glück gehabt. Und,
für einen australischen Arbeitgeber.
Ja, genau, weil ich wollte eigentlich auf dem Boot arbeiten. Das war eigentlich mein Ziel. Ich habe mir irgendwie als Ziel gesetzt, ich möchte auf dem Boot arbeiten, egal wie, auf Segelboot oder sonst was. Und habe die dann angeschrieben und ja, dadurch, dass ich mehr oder weniger aus dem Marketing komme, hat es dann natürlich gepasst und es war dann sogar noch besser. Also wie viel Glück man manchmal auf Reisen hat oder wenn man auch Sachen, ja, neue Sachen annimmt oder allem offen gegenüber ist, es ist Wahnsinn, was sich dann für Sachen ergeben.
Ja, super. Und du bist dann auch noch weiter gereist, während du gearbeitet hast und hast noch Melbourne, Sydney und bist dann am Ende irgendwie in Byron Bay gelandet. Aber wie war das denn dann, in Sydney zu sein und das Opera House zu sehen?
Ja, also Melbourne hat mir schon sehr gut gefallen, aber dann kam ich in Sydney an. Ich bin aus der Zugstation raus und man ist dann quasi direkt am Ufer und guckt
Circular Quay, ne?
Ganz genau, ja. Man guckt auf die Brücke, man sieht das Opernhaus und das war der Moment, wo ich konnte nichts mehr fassen. Ich habe geweint, ich konnte es nicht fassen. Alle Emotionen, alle Erinnerungen, die ich auf der Reise hatte oder auch als Kind irgendwie, wo ich sagte, ich will irgendwann mal dahin, ich will das mal machen, zu verstehen, dass man, weil das ja auch quasi mehr oder weniger von dieser großen Reise jetzt das letzte Land war, ich habe das geschafft, ich habe alle Länder irgendwie bereist und mir ist nichts passiert und dann bin ich hier, mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger, nichts passiert und einfach das war so wie, ich habe es geschafft, ich habe es wirklich geschafft und das kann man nicht beschreiben, so ein Gefühl. Ich habe den Moment am Ende irgendwann nach einigen Minuten dachte ich so, boah, ich muss das irgendwie aufnehmen, ich muss das festhalten, weil ich diesen Moment, ich möchte da nochmal drauf zurückgucken. Und dann irgendwann habe ich dann noch das Handy genommen, ich habe da nochmal ein paar Worte so ins Handy gesagt und aufgenommen als Video und ich dachte so, das war unfassbar. Kann man nicht beschreiben.
Ja, also ich kann es mir vorstellen. Also ich habe ja oft auf unseren Reisen in Afrika, wenn Menschen, unsere Teilnehmer zum allerersten Mal einen Elefanten sehen und dann einfach so Rotz und Wasser heulen, weil sie sich halt ihr Leben lang darauf gefreut haben, einen Elefanten in der freien Wildbahn zu sehen. Und ich kann es mir vorstellen. Schon ganz oft gesehen. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll.
Ja, also es wünscht man sich irgendwie jedem mal sowas erlebt zu haben. Egal, was für eine Form von Traum es ist. Es muss jetzt gar nicht auf Reisen bezogen zu sein. Aber dieses Gefühl der Erfüllung ist unfassbar. Es gibt's. Ja.
Wie waren die letzten Tage in Byron Bay? Das ist ja zum Beispiel so ein Ort, den habe ich damals, als ich in Australien gelebt habe, habe ich Byron Bay geliebt.
Ich habe es geliebt, kann ich nur sagen. Ich habe es so geliebt. Ich dachte, ach ja, Byron Bay, das kennt man ja so als hippen Ort, irgendwie viele verbinden das so mit Instagram oder hip und was weiß ich. Aber es ist einfach so ein Fleckchen wie ein Paradies irgendwie. Es ist so entspannt, tolle Leute, tolle Landschaft. Und man hat sich einfach direkt da wohlgefühlt. Und auch wie da es irgendwie der Zufall will, habe ich in den ersten Minuten unglaublich tolle Leute kennengelernt, mit denen ich nachher die letzten 2 Wochen wirklich die ganze Zeit verbracht habe, jede Minute. Und es war, das, also die haben dort gelebt oder leben dort. Und es war unglaublich. Also diese ganzen, ja, es ist Palmen, es ist einfach ein Paradies. Es ist einfach wirklich ganz, ganz toll. Live-Musik am Strand und es war der perfekte Abschluss und ganz tolle Gespräche. Und es war dann so ein langsames Abschiednehmen und auch in bester Begleitung. Also es hätte nicht besser sein können.
Schön. Also es ist schön, dass der Ort immer noch so toll ist, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ich bin ja vor 16 Jahren dort gewesen, seitdem auch nie wieder. Aber die Erinnerung, die ich an Byron Bay habe, die ist magisch. Und du erklärst es ja gerade genauso. Das ist geil. Vielleicht schaffe ich es irgendwann wieder hin zurück. Deine Reise ist ja dann auch schon vorbei oder schon oder erst. Du warst 15 Monate unterwegs. Du hast 23 Länder besucht und bist dann wieder zurück nach Deutschland. Wie war das, wieder zurück in Deutschland zu sein? Wie bist du damit umgegangen? Also das ist doch emotional, ist das doch totales Chaos, oder?
Ja, also ich bin am 31. Oktober jetzt 2023 zurückgekommen und ich habe auch direkt am 2. November wieder angefangen zu arbeiten. Aber ich muss sagen, dadurch, und das wirklich, das war die beste Entscheidung, ich habe mich quasi langsam so ein bisschen aus dem Rhythmus entwöhnt. Also ich war in Norwegen für eine Woche in Oslo. Ich war dann in Spanien quasi auch zu Hause für, was waren das, 1,5 Monate. Und das war dann gewohntes Umfeld. Ich hatte Routinen, aber ich war halt trotzdem noch nicht zu Hause in Deutschland, wo halt die Arbeit wartet und so weiter. Und dieses langsame Entschleunigen, das war das Beste, was ich habe machen können, weil dieser Schmerz, dann zurückzukommen und man ist wieder zurück im Alltag und so weiter, das war nicht so ein heftiger Cut. Also es war so ein ganz langsamer Übergang, so dass ich dann jetzt auch nicht die größten Probleme hatte, quasi mich wieder einzufinden, aber dennoch, natürlich, also das ist keine Frage. Es ist ein Hoch und Runter, Up und Downs, also Gefühle spielen komplett verrückt. Mal ist man ein paar Tage traurig, dann ist man irgendwie verwirrt, man weiß nicht weiter, weil man kommt als neuer Mensch in die alte Umgebung und das passt einfach alles nicht mehr zusammen. Also, aber man muss ja damit irgendwie weiterleben und dann ist so dieser Schritt, okay, was mache ich jetzt als nächstes, damit ich mein neues Ich, mein neues Leben mit dem alten irgendwie kombinieren kann, aber trotzdem halt weitermachen möchte. Ich möchte ja mein Leben verändern. Ich möchte ja nicht so weiterleben wie vorher, ne? So als wäre nichts gewesen. Und das ist einfach ein Riesenprozess, wo man auch sagen, ich habe viele unruhige Nächte gehabt und der Kopf ist einfach voll. Die Gedanken sind einfach die ganze Zeit da und man denkt weiter, was kann man jetzt machen? Wie macht man das? Und ja, genau in dem Prozess befinde ich mich gerade. Aber ich bin gespannt, was das nächste Jahr bringt. Und ja, genau.
Also ich kann das sehr gut verstehen. Also das ist vor allem nach so einer langen Zeit, wie du gerade schon gesagt hast, also ich wiederhole mich natürlich nur oder ich wiederhole dich. Du bist einfach ein neuer Mensch, ne? Und wie geht es dir denn jetzt so dabei, jetzt zurück zu sein? Ist das ein gutes Gefühl?
Ja, schon. Klar, es ist natürlich toll. Ich wohne auch weiterhin bei meinen Eltern zu Hause, weil, wie gesagt, die sind ja auch reisefreudig. Die sind oft weg. Mein Bruder ist oft weg. Ich bin dann weg. Also bei uns ist alles so ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Und es tut gut, wieder zusammen zu sein und einen Alltag zusammen zu haben. Aber ich weiß halt, mich zieht es einfach immer raus. Und ich habe das Gefühl schon immer gehabt, schon als ich klein war. Und ich brauche einfach diesen Ausbruch, diese Bewegung. Und deswegen ist auch für nächstes Jahr plane ich dann viel auf Remote zu arbeiten, so dass ich weiterhin diesen ja Reisehunger halt stillen kann, den ich einfach habe, weil das einfach mein Leben so erfüllt und einfach mich animiert und deswegen man guckt dann schon so voraus und sieht, was kommt und da freue ich mich jetzt auch drauf und es ist einfach ein anderes Kapitel, es wird anders sein, aber halt anders und ich freue mich wirklich drauf und genau, ja.
Sehr schön. Ich wünsche dabei alles erdenklich Gute. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, sich mit dir die letzten 2 Stunden zu unterhalten. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, vielen, vielen Dank auch an dich. Es war ja toll, diese Reise jetzt nochmal Revue passieren zu lassen und auch mal durch alles durchzugehen. Und das ist auch wichtig, einmal viel drüber reden und einfach sich immer wieder an diese tollen Momente erinnern, Fotos anschauen. Und ja, ich bin froh, dass ich jetzt auch diese Möglichkeit habe und mir diese Folge auch immer wieder anhören kann.
Ja, dafür, das ist übrigens der Grund, kurz nochmal zum Schluss, das ist der Grund, warum ich diesen Off-the-Path-Podcast damals gegründet habe, vor 8 Jahren. Weil nach einer Weltreise oder nach einer so großen Reise, egal ob Weltreise oder nicht, habe ich das Erlebnis gehabt und das Gefühl gehabt, dass sich viele Leute nicht dafür im persönlichen Umfeld sehr wenig dafür interessieren, weil die waren ja nicht Teil davon. Und die fragen am Anfang ein bisschen was, aber man verfällt ganz schnell wieder in diesen ganz normalen Alltag. Hast du schon gehört und weißt du eigentlich und so weiter und so fort. Und der Podcast ist dafür da, um diese Geschichten mit reisefreudigen Menschen zu teilen. Und deswegen sind wir da.
Ganz genau. Und genau so ist es wirklich. Und ich freue mich, dass ich meine Geschichte mit anderen teilen darf und vielleicht auch andere noch dazu inspirieren kann, den Schritt zu gehen. Weil, wie gesagt, ich habe deine Folgen angehört und es waren immer viele Leute dabei, die genau den Traum sich verwirklicht haben. Und es war so weit entfernt und es geht. Also man kann es wirklich schaffen, wenn man möchte. Und es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl.
Ja, du bist das beste Beispiel dafür. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du heute sehr, sehr viele Menschen inspiriert hast. Mit Sicherheit auch ganz viele alleinreisende Frauen oder Frauen, die es vorhaben, alleine zu reisen. Ein Thema, was wir gar nicht angesprochen haben, aber eigentlich auch ein großes Thema an sich ist, weil du es halt eben auch ganz alleine geschafft hast und gemacht hast.
Ja, ganz genau.
Ja, also vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Teilen deiner Geschichten und alles, alles Gute. Bis dann.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank an Sunhild, dass sie sich so viel Zeit genommen hat für mich und für dich. Wir haben nämlich wirklich sehr, sehr lange gesprochen. 2 Folgen sind es geworden über ihre Weltreise. Mehr zu ihr und ihrem Reiseblog findest du natürlich halt auch in den Shownotes. Schau da gerne vorbei und hinterlass auch gerne einen Kommentar auf Spotify oder halt auf Apple Podcasts oder da wo es geht, wie du diese Folge fandest, wie du das Gespräch fandest, wie du ihre Weltreise fandest. Es freut mich immer sehr, das zu lesen. Und unsere Teilnehmer freut das übrigens auch sehr. Also das ist so die beste Möglichkeit, es ihnen zurückzugeben. Oder du folgst ihnen einfach auf Instagram und hinterlässt dort eine Nachricht oder einen Kommentar. Uns kannst du natürlich auch auf Instagram folgen, wenn du magst. Das freut mich natürlich auch sehr. Und nächste Woche geht es hier spannend weiter. Nächste Woche Dienstag. Und wenn du es noch nicht gemacht haben solltest, denk dran, der Off the Path Daily Podcast, da veröffentlichen wir jeden Tag montags bis freitags eine Kurzfolge über unsere Welt. Und jetzt im Dezember sprechen wir halt viel über Weihnachten und verschiedene Bräuche und Mythen. Vielleicht hörst du doch nach diesem Podcast jetzt einfach dort weiter. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder hier im Off the Path Weekly. Ich wünsche dir was, pass auf dich auf und bis nächste Woche.